Gerade der Lobpreis mit dieser hochkarätig besetzten Band. Vielen Dank euch. Und davor die Aussendung der Eberbacher. Und ich denke, dass das für die, die gehen, auch nicht nur mit einem lachenden Auge ist, sondern auch mit einem weinenden. Denn das war auch ein Stück weit Heimat für einige geworden. Umso schöner, dass wir jetzt hier bei dieser Gelegenheit nochmal zusammen Abendmahl feiern dürfen. Das wollen wir jetzt tun. Und dazu lese ich die Schilderung der Ereignisse aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 14, Vers 22 bis 25. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Das sind die Worte Jesu, die er beim ersten Abendmahl gesprochen hat. Und Jesus hat alles vorbereitet, damit wir dieses Abendmahl immer wieder zur Erinnerung an sein Sterben und Auferstehen feiern dürfen. Und ich möchte jetzt noch dafür beten und bitte euch, soweit es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles vorbereitet hast, dass du den Weg gegangen bist, den niemand anders gehen konnte. Und ich danke dir auch, dass wir als Gemeinde heute wieder das Abendmahl feiern dürfen, zur Erinnerung an das, was du für uns, für mich ganz persönlich getan hast. Ich danke dir für diese Feier und ich bitte dich, dass du sie segnest. Amen. Wie üblich haben wir hier vorne wieder einige Stationen mit dem Gemeinschaftskelch und hinten im hinteren Bereich haben wir wieder die Stationen mit den Gruppenkelchen. Jesus lädt uns herzlich ein. Kommt zum Tisch des Herrn. Es ist alles vorbereitet. Kommt zum Herrn des Tisch. Kommt zum Tisch des Herrn, habe ich gesagt. Vielen Dank an alle Helfer, die dabei gerade mitgeholfen haben. Wir sind in der Adventszeit. Die dritte Kerze brennt, das wissen wir vermutlich alle. Und die Adventszeit ist ja offiziell Wartezeit. Geht's euch so? Mir meistens nicht. Vielleicht war das als Kind so, wo ich noch auf die Geschenke gewartet habe. Da war sicherlich eine Wartezeit. Ich denke, ihr wisst es alle, Advent kommt ja vom lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Also eigentlich ist im Namen ja schon angelegt, worauf wir warten. Auf Jesus Christus. Aber ich denke, da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Varianten des Wartens. Zum einen das symbolische Warten auf die Geburt Jesu. Das, was wir halt an Weihnachten eben feiern. Also der Blick zurück in die Vergangenheit, da, wo Jesus geboren ist. Oder die zweite Variante ist ja ein Stück weit echtes Warten, nämlich auf die Wiederkunft Jesu. Und das ist dann eher der Blick nach vorne, in die Zukunft. Und ich habe das mit zwei Bildern veranschaulicht. Warten wir auf das Baby in der Krippe oder warten wir auf die Wiederkunft, auf den Herrn? In der Predigt geht es aber nicht so sehr um die Frage, ob ich zurückblicke oder nach vorne, sondern vielmehr um die Frage, auf wen warte ich? Auf wen warte ich im Advent? Warte ich auf Jesus, auf das Baby? Oder warte ich auf Jesus, den König und Herrn? Anders gefragt, Baby oder Boss, wer ist Jesus für dich? Ist die Frage überhaupt wichtig? Denkt sich der ein oder andere jetzt vielleicht? Jesus ist doch Jesus. Baby oder Boss, hin oder her. Aber ich wage mal die Behauptung, dass es einen Unterschied macht in meiner Beziehung zu ihm. Ob Jesus für mich ein Baby ist, also in gewisser Weise dieser Kuschel-Jesus, ein Kumpel, oder ob Jesus für mich Herr und Meister ist, also in der Hierarchie auch wirklich über mir steht. Bei dem einen, wenn man sagt, ich warte auf das Baby oder Jesus ist für mich irgendwie so auf Augenhöhe, dann können auch mal Sachen passieren oder Sätze aus unserem Mund fahren wie, nee, Jesus, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Oder ein anderer Satz ist vielleicht, die Sache, weißt du, Jesus, die entscheide ich lieber selber. Ich habe mir da meine Gedanken gemacht, lass mich mal. Oder vielleicht auch, da bin ich aber ganz anderer Meinung als du. Das könnte das eine sein, eine Beziehung charakterisieren. Und das kann ja immerhin noch eine gute Beziehung sein. So ist es ja nicht. Aber wenn Jesus für mich der Boss ist, der Herr, dann steht er über mir und dann ist diese Beziehung vielmehr von Gehorsam geprägt, zumindest von unserer Seite aus, von meiner Seite aus. Und ich habe hier etwas mitgebracht, möchte euch das einfach einmal grafisch darstellen, diese Beziehung. Da ist Jesus und da bin ich. Und dass Jesus ein Reich hat, das wissen wir alle. Das Reich Christi, das Reich Gottes, das steht immer wieder in der Bibel. Es ist also dein Reich, wie wir es auch beten, dein Reich komme. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir selbst, ich und du, aber auch unser kleines Königreich, oder? Sind wir nicht kleine Könige in unserem Reich? Hier steht dann mein Reich. Und die fahren oft nebeneinander her. Und wenn wir dann irgendwann Interesse vielleicht an Jesus bekommen und denken, ja, das ist eine gute Sache, ich bin lange in die Kirche gegangen, habe viele Predigten gehört, das ist etwas für mich, dann sagen wir, du Jesus, du bist super, komm in mein Reich, sei mein Gast und segne, was du uns bescheret hast. Jesus in meinem Reich. Jesus schaut sich das an und lässt das auch ein Stück weit mit sich machen, denke ich mal. Das haben wir vermutlich alle schon erfahren. Aber nach einer gewissen Zeit oder immer wieder mal sagt er, du, weißt du was, das ist eigentlich gar nicht das Modell, das ich mir vorstelle. Ich sehe das eher so, dass du in mein Reich kommst. Und ich denke, hier ist klar, da ist Jesus der Boss, das ist sein Reich, er ist der König. Hier bin ich König und Jesus ist mein Gast und diese Beziehung wird auf jeden Fall anders aussehen, je nachdem, in welchem Königreich wir uns gerade befinden. Um zu sehen, wer Jesus denn jetzt nun ist, ist es, glaube ich, ganz ratsam, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nämlich zu den Menschen, die Jesus leibhaftig erlebt haben, die Umgang mit ihm hatten von Angesicht zu Angesicht und einfach mal schauen, wie die ihn gesehen haben. Als erstes möchte ich die Einwohner Israels im Allgemeinen, hauptsächlich Jerusalem, ganz Israel, ich denke, da kannten nicht alle unbedingt den Jesus in den kleinen Dörfern, aber in Jerusalem finden wir immer wieder Gespräche und dort wird immer wieder gesagt, dass Jesus der Prophet ist oder zumindest ein Prophet. Und Propheten damals waren Träger göttlicher Offenbarung. Das war Leuten klar, wenn sie sagen, das ist ein Prophet, dann hatten sie ein bestimmtes Bild von ihm und sie gaben ihm eine bestimmte Rolle und haben sich selbst auch damit ihm gegenüber positioniert. Also viele haben gesagt, er ist ein Prophet. In Johannes 4 lesen wir von einer Begegnung zwischen Jesus und einer Frau am Brunnen um die Mittagszeit. Und diese Frau, nach einem etwas längeren Gespräch, wo Jesus ihr einige Sachen erklärt und auch sagt, stellt sie fest oder fragt vielmehr die anderen Einwohner ihres Dorfes, das ist vielleicht der Christus. Und der Christus ist die Übersetzung für den Messias. Und beides, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen, bedeutet der Gesalbte. Und damit war eins ganz klar, sie sprechen von dem erwarteten Retter der ganzen Welt. So hat ihn diese Frau gesehen nach dem Gespräch, so hat ihn das ganze Dorf gesehen, nachdem Jesus 2 Tage dort geblieben ist und sie belehrt hat, der Messias, der Christus, ein Gesalbter Gottes. Wenn wir weitergehen, finden wir auch das Gespräch von Nikodemus. Nikodemus war damals einer von der geistlichen Elite in Israel, also ein geistlicher Führer. Und er kommt zu Jesus, hat vorher bis jetzt wahrscheinlich noch nicht mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet, nur von ihm gehört. Und er spricht ihn sofort an mit Rabbi. Rabbi war damals die Bezeichnung für einen Lehrer oder Meister in geistlichen Fragen. Und die geistlichen Fragen in der damaligen Zeit haben alle anderen Fragen überlagert und beeinflusst. Jesus von Nikodemus, der eigentlich selbst ein geistlicher Führer war, wird mit Rabbi angesprochen, Meister. Und wenn wir jetzt die anschauen, die 3 Jahre ganz, ganz intensiven Kontakt mit Jesus hatten. Die Jünger, seine Nachfolger, wie haben sie ihn genannt? Natürlich bei seinem Namen Jesus, aber vor allem haben sie ihn Kyrios genannt, Herr. Und Kyrios ist das Wort, das am dritthäufigsten im ganzen Neuen Testament vorkommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur Gott und Jesus, sein Name, kommen häufiger vor. Kyrios kommt über 700 Mal im Neuen Testament vor. Natürlich bezieht sich das nicht jedes Mal auf Jesus. Manchmal werden auch andere Menschen mit Herr angesprochen. Aber in weit der in weitaus den meisten Fällen, ist damit Jesus gemeint. Jesus, der Herr. Und wenn die Leute damals jemanden mit Herrn angesprochen hatten, hatte das zwei Möglichkeiten, was sie damit meinten. Zum einen, vor allem in Israel, war Kyrios gleichgesetzt mit einem Gott. Der Titel für Gott im Alten Testament, in der Übersetzung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische, wurde dort, wo eigentlich Jahwe steht, immer im Griechischen mit Kyrios übersetzt, mit Herr. Und im Neuen Testament finden wir das genauso, dass sowohl Gott, der Vater, mit diesem Titel angesprochen wird, als auch sein Sohn, Jesus Christus. Also Kyrios, der einzige Titel, der sowohl auf Gott als auch auf Jesus bezogen wird. Aber die zweite Variante, wenn man jemanden als Herr angesprochen hat, ist natürlich auch die, ja, wie soll man das sagen, die hierarchische Beziehung. Sklaven haben ihren Herrn als Herr angesprochen, ihren Meister. Und damit auch diese Unterscheidung ausgedrückt. Leute, die merkten in einem Gespräch, da ist jemand, der vom sozialen Status oder von der Position an sich höher ist, wurde automatisch mit Herr angesprochen. Die Frage ist jetzt, was meinten die Jünger? Was meinten die Autoren des Neuen Testamentes, wenn sie Jesus als Kyrios, als Herr bezeichnet haben? War das für sie einfach jemand, der über ihnen stand? War es für sie ganz klar, das ist der Titel eines Gottes und das sprechen wir ihm damit zu? Wenn wir da versuchen, ein Stück weit auf den Zahn zu fühlen und einfach lesen, was gesagt wird, merken wir, glaube ich, dass es beides ist. Beide Beziehungen schwingen bei dem Titel mit. Ich habe euch zwei Stellen mitgebracht, die erste aus Philipper 2, 9 bis 11. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und wenn wir den ganzen Christus-Hymnus dazu nehmen würden, also ab Vers 6, dann wird hier ganz klar, Christus ist der Herr, der Gott, an den, der durch seine Auferstehung, durch sein Sterben zu diesem von Gott gemacht wurde. Jesus, Kyrios, ein Königstitel für einen Gott. Die andere Stelle, 1. Petrus 1, Vers 1. Ganz zu Beginn seines Briefes, ich glaube, es ist 2. Petrus, fällt mir gerade ein. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Und hier steht am Anfang Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi. Und Diener ist eigentlich hier im Griechischen übersetzt für das Wort Doulos. Und Doulos war der ganz normale Begriff für einen Sklaven. Also hier könnte man auch übersetzen Simon Petrus, Sklave und Apostel Christi Jesu. Und das finden wir bei ganz vielen Briefen im Neuen Testament, dass sich die Autoren als solche Douloi, als solche Diener vorstellen. Sklaven könnte man übersetzen. Und hier sehen wir auch, dass nicht nur Gott, der Herr, als König, als göttlicher Hoheitstitel genannt wird, sondern dass sie auch diese andere Beziehung sehen. Herr, Meister und Sklave. Sklaven in der damaligen Zeit, ich denke, das wissen viele von uns, hatten nicht unbedingt das schönste Leben. Sie wurden angesehen als ein Eigentum, nicht als Menschen. Sie hatten kaum Rechte. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es erstrebenswert, sich einem Glauben anzuschließen, der in gewisser Weise versklavt? Macht das Sinn? Wollen wir das? Dazu später mehr. Die Autoren des Neuen Testaments haben das auf jeden Fall gemacht. Sie haben sich als Sklaven, als Knechte Jesu gesehen und sich auch selbst so bezeichnet, wie wir es hier gerade gesehen haben. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Warum? Warum haben sich die Jünger als solche bezeichnet? Warum haben sie dieses Bild aufgegriffen? Warum nicht irgendein anderes? Und da möchte ich wieder mit euch zwei Textstellen lesen. Die erste steht in 1. Petrus 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Weise, Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Sie sind erkauft worden, in gewisser Weise steht hier. Und ganz deutlich finden wir das auch in 1. Korinther 6. Dort steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und hier steht es ganz deutlich, dass Gott einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Und hier sehen wir, dass das der Grundstein ist für das Bild von Sklave und Herrn. Die Sklaven damals wurden, wenn es nicht gerade Kriegsgefangene sind, auf dem Sklavenmarkt gekauft. Es wurde ein Preis dafür bezahlt, dass dieser Sklave in das Eigentum seines Herrn übergehen konnte. Und hier sehen wir genau das. Gott hat einen hohen Preis bezahlt und quasi auf diese Weise alle Nachfolger, die Jesus nachfolgen möchten und das tun, in sein Eigentum freigekauft. Und der hohe Preis ist das Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Darin sehen wir, was dieser Preis ist. Im Advent warten wir auf Weihnachten. Oder im Advent und Weihnachten warten wir vielmehr auf die Geburt Jesu. Ich denke, das ist viel häufiger präsent als die zweite Ankunft Jesu. Wir warten auf seine Geburt, aber seine Geburt ist nur wegen seines Todes so wichtig. Ist uns das bewusst? Seine Geburt ist nur wegen dem Ende so wichtig. Wir feiern seine Geburt, weil er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Deshalb ist dieser Mensch so wichtig. Deshalb ist diese Geburt so wichtig. Der Preis, den Gott gezahlt hat, war unbeschreiblich hoch. Und egal, wie sehr wir das versuchen zu erklären, wie viele Bücher wir dazu lesen, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Das haben wir auch in einem Lied gerade gesungen. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können es nicht wirklich verstehen, wie hoch dieser Preis für Gott war. Jesus hat sein Zuhause bei Gott verlassen. Was bedeutet das? Wie schwer fiel ihm das? Kann ich gar nicht richtig sagen. Er wurde dann ein sterblicher Mensch. Nicht mehr Gott, ein sterblicher Mensch. Zugleich Gott, natürlich, aber er gab viele seiner göttlichen Attribute auf und lebte ein schuldloses Leben auf dieser Erde. Und das ganze Geschehen um die Kreuzigung herum, das war kein Ausrutscher. Das war vielmehr das Meisterstück göttlicher Geschichtsschreibung. Gott wusste, dass wir Menschen unfähig sind, diese zerbrochene Beziehung zwischen ihm und uns wiederherzustellen und erst recht unfähig dazu waren, sie aufrecht zu erhalten. Wir sind von der Sünde korrumpiert. Ich denke, jeder, der ja sich kennt, der sich immer wieder reflektiert, merkt, dass da Dinge passieren, die man gar nicht so sehr möchte, wo man gar nicht Zugriff manchmal auf sich selbst hat. Und darum ist Jesus gestorben, der Schuldlose für die Schuldigen. Im Kolosserbrief finden wir dieses Bild von dem Schuldschein, auf dem alles draufsteht, was in meinem Leben so schief gelaufen ist. Die ganzen Beziehungen, die ich verbockt habe, der ganze Mist, der sich in meinem Leben immer weiter anhäuft, steht auf so einem Schuldschein. Und Paulus schreibt da, dass dieser Schuldschein am Kreuz hängt, dass wir ihn dort dran nageln können. Und Jesus, der Schuldlose, nimmt diesen Schuldschein auf sich und löscht ihn damit aus. Und so wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Die Beschreibung dieses hohen Preises und alles, was ich gerade mit Worten versucht habe zu erklären, finden wir auch ganz wunderbar zusammengefasst in dem vielleicht bekanntesten Vers der Bibel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat alles gegeben, nicht nur ein bisschen. Er hat nicht mittendrin irgendwo Halt gemacht, sondern er ist diesen Weg immer weiter gegangen, bis in die tiefsten Abgründe hinein, bis zum Tod am Kreuz. Er hat alles gegeben. Er hat den höchsten Preis gezahlt, den ein Gott nur zahlen kann. Das können wir nicht mit Silber und Gold, mit unseren Wertvorstellungen irgendwie fassen. Darum haben sich Petrus, Paulus, Johannes und wie sie alle heißen, auch gerne als seine Sklaven bezeichnet, gerne ihn als ihren Herrn und Meister über sich gesetzt. Was gibt es Besseres als so einen Gott, der alles dafür getan hat, als den eigenen Herrn anzunehmen, als ihn als diesen anzusprechen? Baby oder Boss, wer ist Jesus für dich? Wenn du vielleicht zu diesem Jesus gehören willst oder vielleicht auch merkst, okay, da ist in der letzten Zeit irgendwie was verrückt worden, da ist etwas nicht mehr so, wie ich es eigentlich möchte, dann musst du nichts Weltveränderndes tun. Wir müssen keine Königreiche besiegen, um diesen Gott zu beeindrucken. Das erwartet er nicht. Er möchte nur, dass wir Jesus sagen, dass wir seine Hilfe brauchen. Mehr nicht. Und doch fällt uns Menschen das so schwer, oder? Jemand anderen zu sagen, mein Leben kriege ich eigentlich nicht so wirklich auf die Reihe ohne dich. Paulus beschreibt das in Römer 10, Vers 9 folgende mit unfassbaren Worten. Es ist für mich eine verborgene Perle im Neuen Testament. Ich habe sie nicht mitgebracht auf Folie, hört sie einfach an. Paulus schreibt in Römer 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du diese Rettung zum ersten Mal oder vielleicht auch zum x-ten Mal in Anspruch nehmen möchtest, dann wende dich an Jesus. Wende dich an Jesus, der deine Beziehung zu Gott wiederherstellen möchte. Er ist der einzige Weg, auf dem wir das hinkriegen können. Er möchte dein fürsorgender Herr sein. Er ist nicht irgendein Herr, wie man es aus Filmen kennt oder wie man es vielleicht aus dem Geschichtsunterricht kennt, wo man die Geschichte der Sklaverei gesehen hat. Er ist der fürsorgende Herr, der liebende Herr, der alles gegeben hat, damit diese Beziehung entstehen kann. Und hier möchte ich ein zweites Bild aufzeigen. Wenn wir manchmal vielleicht schon häufiger, vielleicht auch einmal uns zu Jesus gewendet haben und ihm gesagt haben, ja, Jesus, ich möchte in dein Reich kommen, ich möchte dein Diener sein, ich möchte mit dir leben, dann füllen wir innerlich einen Vertrag mit ihm aus. Und der sieht manchmal wie folgt aus. Es ist der Beziehungsvertrag zwischen dir und Gott. Und da schreiben wir rein, erstens, was steht an erster Stelle? Familie. Ich habe dieses Bild von Familie, dieses Bild von Familienplanung und das schreibe ich auf. Zweitens, Beruf. Ich möchte Karriere machen oder ich habe diese Vorstellung von Beruf, von Einkommen, das ist drin. Drittens, vielleicht Gesundheit, Freunde, man kann die Liste beliebig weiterführen. Und am Ende sagen wir, so Jesus, unterschreib bitte da. Und dann haben wir eine Beziehung. Super, oder? Jesus macht das, nimmt den Vertrag, schaut ihn sich an und sagt, du, ich habe eine andere Idee. Beziehungsvertrag zwischen dir und mir. Erstens, zweitens, drittens. So, und jetzt unterschreib. Wie ist das? Das ist nochmal dieses Bild von mein Reich oder dein Reich. Wie soll das aussehen? Wie ist deine Beziehung? Passt das oder passt das nicht? Welchen Vertrag hast du unterschrieben? Der hier ist geprägt von Vertrauen und Gehorsam. Ich unterschreibe einen Vertrag und weiß gar nicht, was Jesus danach in mein Leben kommen lässt. Aber muss ich das wissen? Wenn er der Herr ist, der doch schon alles gegeben hat, dafür, dass diese Beziehung erst möglich wird, muss ich dann Angst davor haben, was er dort noch eintragen wird? Es ist oft nicht leicht. Das wissen wir vermutlich schon alle. Da werden Sachen eingetragen von Gott, wo wir denken, ich verstehe es nicht. Warum passiert das? Hättest du das nicht anders machen können? Du bist doch Gott. Aber er fragt dich, willst du das unterschreiben? Dann will ich dein liebender Herr sein und für dich sorgen. So wie es in dem Text heißt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich werde gleich mit uns zusammen beten und den Segen sprechen. Danach ist der Gottesdienst zu Ende. Danach werden Leute hier bereitstehen, die für euch beten wollen, die mit euch reden. Vielleicht die Leute, die dazu vorgesehen sind, stehen einmal ganz kurz auf, kommen hier nach vorne, wenn ihr noch nicht vorne seid. Und dann gibt es zwei Einladungen für euch. Ihr seid eingeladen, nach unten zu gehen, Kaffee zu trinken, ins Gespräch zu kommen mit all den wunderbaren Menschen, die hier im Saal sitzen. Ihr seid aber auch genauso eingeladen, nach vorne zu kommen, hier das Gespräch zu suchen, das Gebet zu suchen und mit uns, die wir hier vorne stehen werden, einfach ins Gespräch zu kommen, wenn ihr etwas habt, worüber ihr reden wollt. Wenn ihr einfach nur ein Gebet braucht, kommt auch nach vorne, dafür sind wir da. Diese zwei Einladungen habt ihr gleich, ja, sind ausgesprochen für die Zeit nach dem Gebet. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen und ich schließe den Gottesdienst ab. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles vorbereitet hast. Dass wir im Abendmahl immer wieder daran denken dürfen, dass du uns das da wieder vor Augen hältst. Und ich danke dir, dass du ja auch diese Beziehung zu Gott bei jedem von uns herstellen möchtest und vertiefen möchtest. Egal, wo wir uns gerade befinden, in der Beziehung zu dir. Du stehst bereit mit offenen Armen und möchtest uns in Empfang nehmen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Adventszeit mit all dem Trubel, der damit einhergeht, auch nutzen können, um uns diese Frage zu stellen. Wer bist du für mich? Wer bist du für mich? Und möchte ich etwas daran ändern? Danke, Jesus, dass wir diese Gelegenheit haben. Danke für diesen Gottesdienst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.